Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur dritten Folge unserer Sommerserie Meilensteine der Geschichte Frankfurt am Main. Ja, wir haben uns die deutsche Metropole am Main ausgesucht, um uns etwas vertieft mit der Geschichte auseinanderzusetzen, nach der unglaublichen Bedeutung, die diese Stadt für die Geschichte Deutschlands, der Bundesrepublik, aber auch für die europäische Geschichte hat, nicht nur in wirtschaftlich-politischer Hinsicht, sondern auch kulturell. Und jetzt bitte ich etwas um Verständnis für die relative Froschperspektive unserer Aufnahme, denn wir möchten da diesen eindrücklichen, gewaltigen Turm ins Bild rücken, denn darum geht's heute. Das ist sozusagen das Hauptthema der Sendung, aber ich übergebe gleich an unseren Historiker, an Professor Christoph Mörgeli. Christoph, was sehen wir da im Hintergrund? Was ist da das Spezifische, das Faszinierende? Worüber reden wir in dieser Ausgabe?
Grüezi miteinander. Wir sehen den Turm der St. Bartholomäus Kirche oder besser des St. Bartholomäus Doms. Es ist wirklich ein Dom, man nennt ihn auch Kaiserdom, weil hier eben zahlreiche Kaiser gekrönt worden sind. Ein weit sichtbares Wahrzeichen von Frankfurt am Main, 95 Meter Höhe. Aber natürlich auch das Kirchenschiff ist eindrücklich im Grundriss eines Kreuzes, ein verhältnismäßig kleines kurzes Längsschiff und ein sehr, sehr ausgeprägtes Querschiff, wie man das hier beobachten kann. Und dieser Dom steht auf den, kann man sagen, vielleicht Fundamenten von drei Vorgängerbauten bereits im 7. Jahrhundert nach Christus. Muss hier eine Kirche gestanden sein. Es gab dann Nachfolgebauten. Und vor allem im beginnenden 13. Jahrhundert hat dann die Dombautätigkeit des heutigen Doms begonnen. Vor allem dann aber auch im beginnenden 15. Jahrhundert wurde das Fundament dieses mächtigen Turms gesetzt. Es gab dann auch Zwischenphasen, wo nicht so viel passiert ist. Es gab Fehden mit den umliegenden Rittern. Es gab innerhalb der Bürgerschaft zwischen Patriziern und Zünftern Krach. Es gab Pestepidemien. All das hat den Dombau verzögert. Aber es wurde dann dieser Turm doch in die Höhe gebaut. 1504 oder 5 kam dann dieser Turmbau doch etwas zum Erliegen. Ich glaube, 1514 war es dann endgültig fertig. Man ist auch religiös verunsichert und es kommt ja dann die Reformation. Also wir müssen uns auch in der Neuzeit diesen Turm ohne Turmaufsatz vorstellen, ohne die sogenannte Laterne ganz oben.
Ja, ist ja hochinteressant. Man fragt sich jetzt als Laie, wie ist das überhaupt möglich gewesen, da in der frühen Neuzeit an den Ausläufern gewissermaßen des Mittelalters solche Bauten hochzuziehen? Ich meine, es gibt ja noch andere Beispiele, den Kölner Dom, etwa viele Kathedralen auch in Großbritannien. Ja, wie haben die das eigentlich hingekriegt mit den damals ja doch primitiven Instrumenten, dass das Ganze nicht zum schiefen Turm von Frankfurt wurde?
Das war tatsächlich eine gewaltige Leistung, die man heute nicht genug würdigen kann. Es waren dann Dombauhütten mit entsprechend gut ausgebildetem Fachpersonal und natürlich die Top-Architekten, die da sowohl eben mit der Statik Bescheid wussten, wie eben auch die ästhetisch notwendigen Dinge eines solchen spätgotischen Baus beherrscht haben. Es ist wirklich eindrücklich. St. Bartholomäus, habe ich gesagt, also Erinnerung an einen Apostel. Und es befindet sich auch die Schädeldecke als Reliquiar hier in dieser Kirche noch. Wird gezeigt und präsentiert am Tag von Bartholomäus am 24. August. Und dieser Dom ist katholisch geblieben, bis auf zwei kurze Phasen nach der Reformation einige Jahre und im Dreißigjährigen Krieg, als der Schwedenkönig Gustav Adolf hier ein Stück weit geherrscht hat. Da wurde auch aufgehört mit dem katholischen Ritus, aber spät kam man dann doch darauf zurück und es dauerte nicht sehr lange.
Ich habe mir in Magdeburg einmal die Kathedrale, den Dom angeschaut, den noch von Otto dem Großen, weiß nicht eingeweiht, aber zumindest namensgebend auch geprägt wurde. Und da diese Magdeburger Kathedrale ist ja geschichtlich immer wieder also unglaublich verheert worden, ausgeraubt, auch gerade während des Dreißigjährigen Kriegs. Wie hat eigentlich der Dreißigjährige Krieg hier in Frankfurt gewütet? Der Schwedenkönig, du hast gesagt, war hier. Das war ja auch ein ganz traumatisierendes Erlebnis für die Deutschen. Der Dreißigjährige Krieg ist dann etwas verblasst, natürlich nach den Napoleonischen Kriegen, dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg vor allem. Aber ich glaube, über Jahrhunderte war der Dreißigjährige Krieg das prägende Ereignis. Und eben wie schlimm, muss man sich das vorstellen, hat dieses gewaltige Gemetzel auch hier in Frankfurt gewütet.
Frankfurt hat baulich nicht gelitten, zum Glück, jedenfalls nicht wesentlich, hat das überstanden. Natürlich gab es schwere wirtschaftliche Einbußen, aber an Bauten ist eigentlich nichts zerstört worden. Das hängt auch damit zusammen, dass eben vor allem die Schweden hier waren und Frankfurt war eine protestantische Stadt, sodass es nicht zu einer Auseinandersetzung kam.
Also Magdeburg in dem Sinn ja auch Schauplatz einer Vergeltungsorgie damals der entsprechenden Heere. Dieser Dom, es gibt ja viele berühmte Dome in Deutschland. Was ist das Spezifische an diesem Dom? Was macht ihn, was zeichnet ihn aus in seiner Bedeutung für die Geschichte dieser Stadt, für die Geschichte der Bundesrepublik, vielleicht auch für die Geschichte Europas?
Dieser Dom war nie Bischofssitz. Das Bistum ist Limburg. Es gab dann Stiftsherren, die hier quasi geistlich geherrscht haben. Die waren offenbar als etwas arrogant beurteilt dann in der Reformation, sodass sich eben Frankfurt dann der Reformation angeschlossen hat. Aber dieser Dom blieb eben Schauplatz der Kaiserkrönungen. Das gab dann einen feierlichen Zug von den Vorverhandlungen im Römer über den Markt in diesen Dom, und in der Wahlkapelle gewissermaßen wurde dann geschlossen in einer Art Konklave unter den Kurfürsten der neue Kaiser gewählt und dann eben auch intronisiert in diesem Dom. Und zwar hielt das Hochamt der erste der Kurfürsten, das war der Erzbischof von Mainz, und die Krone wurde dem neu gewählten Kaiser von allen drei geistlichen Kurfürsten, also den Erzbischöfen von Mainz, Trier und Köln, aufs Haupt gesetzt. Dann gab es die Salbung und dann gab es wieder den feierlichen Zug zurück ins Rathaus Römer, in den Kaisersaal, wo dann getafelt wurde. Und diese alte Geschichte hat natürlich für ganz Deutschland, für den ganzen deutschen Sprachraum eine große Bedeutung. Das Heilige Römische Reich, deutsche Nation und Frankfurt gehören über Jahrhunderte zusammen.
Also so eine Art Vatikan der deutsch-römischen Politik. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Päpste? Nach meinen Kenntnissen musste immer der Vatikan am Schluss dem Kaiser noch den Segen geben, damit er diese Kaiserkrone auch zurecht trug. Also der Segen des Pontifex Maximus zu Rom war ausschlaggebend. Oder hat man sich da in Frankfurt nicht so sehr darum gekümmert, was sie unten in Rom jeweils zu den gekrönten Kaisern gesagt haben?
Das war im frühen und hohen Mittelalter. So später ist man dann von dieser päpstlichen Kaiserkrönung abgekommen. Das römisch-deutsche Reich, dessen Oberhaupt, muss dann nicht mehr nach Rom pilgern, sondern es wird tatsächlich hier innerhalb des Reichsgebiets gewählt und dann auch gesalbt und erkoren.
War eigentlich dieses Heilige Römische Reich, deutsche Nation, war das eigentlich eine Fehlkonstruktion? War das so quasi eine Art EU vor der EU, ein Gebilde, das zwar mit großer Prachtentfaltung immer wieder in Erscheinung getreten ist, aber die Machtfülle dieser Kaiser, die brach sich ja dann immer nur schon an den Kurfürsten, die gewissermaßen die heimlichen Drahtzieher des Ganzen waren. Ja, dieses Heilige Römische Reich, deutsche Nation, wenn man das noch einordnen muss, oder war das eine segensreiche, großartige Struktur, etwas, woran man sich eigentlich wieder orientieren könnte, vielleicht die EU etwas diesen föderalistischen Aufbau, den es hatte, sich zu Herzen nehmen? Was ist da deine Einschätzung?
Die EU macht das zum Teil auch, die feiert dann gewisse Größen, auch Karl den Großen und so weiter, der übrigens der Sage nach Frankfurt gegründet haben soll, aber das lässt sich nicht belegen. Das scheint mir jeweils ein bisschen ein Missbrauch der Geschichte. Dieses Heilige Römische Reich kann man natürlich von beiden Seiten sehen. Es hat eine gewisse Stabilität gegeben. Es hat auch den Menschen eine gewisse Stabilität gegeben. Es war eben ein gottgewolltes Regime, das da herrschte. Das wurde dann nicht ohne weiteres in Frage gestellt. Und die ganze ständische Ordnung, in die man geboren wird und die man stirbt, da ist wirklich eine stabilisierende Funktion festzustellen. Die Nachteile kennen wir auch. Das Reich konnte nicht überstehen dann die zunehmend nationalen Zusammenschlüsse oder eben auch dann die absolutistischen Fürstentümer, die glaubten, sie seien eigentlich gesalbt vom Herrn und sie hätten das absolute Sagen.
Ja, und wenn man das so anschaut, dass der Nationalismus sozusagen im Zweiten Weltkrieg dann seine diabolische Fratze, seinen extremistisch, extrem gewalttätigen Charakter, zumindest in der Interpretation der dort beteiligten eben nationalistischen Mächte, in allem voran Deutschland, könnte man nicht doch sagen, dass eben die EU sozusagen irgendwo ein Wiedergänger dieses Heiligen Römischen Reiches war, wenn auch natürlich nicht sakral, nicht mit dieser ganzen Romantik umwittert, der etwas Prosaisches, etwas Bürokratisches. Vielleicht dazu noch etwas, die europäische Idee, die EU vor dem Hintergrund dieser Tradition, die sich in diesem Dom da über Jahrhunderte hinweg verkörpert hat.
Man kann das so sehen. Es gibt natürlich auch andere Sichtweisen und man darf nicht vergessen, dass die Franzosen letztlich diesem Reich den Garaus gemacht haben. Napoleon hat dafür gesorgt, dass das Heilige Römische Reich deutscher Nation 1806 untergegangen ist und Frankreich mit seiner Tradition prägt natürlich auch ganz deutlich die Europäische Union. Also da kann man doch nicht direkt eine Kontinuität herleiten. Die Vertreter der EU würden natürlich auch sagen, sie hätten eine viel größere demokratische Legitimation. Aber bereits das ist wieder umstritten.
Wenn wir uns jetzt in diesen Dom begeben würden, was sehen wir dort? Inwiefern ist diese große Tradition da noch zu erkennen im Innern des Gebäudes?
Es gab natürlich schon im 19. Jahrhundert dann große Veränderungen. Wir haben im Jahr 1867 einen verheerenden Dombrand. Der hat den Turm teilweise zerstört, der hat den ganzen Dachstock zerstört. Und da kam man überein, diesen Dom wieder aufzubauen. Die Frankfurter haben das übrigens als schlechtes Omen gesehen. Sie haben 1866 die Reichsfreiheit verloren und sind an Preußen gegangen. Und dann kam dieser Dombrand. Man hat aber beschlossen, dass man diesen Turm nach alten Plänen des beginnenden 15. Jahrhunderts, die noch vorhanden waren, wieder aufbauen will. Und das war wirklich eine große Tat. Da haben auch die Bürger gespendet, da haben die Protestanten gespendet, die Juden haben hier gespendet, dass dieses großartige Werk vollendet werden konnte auf 95 Meter. Man hat natürlich ein bisschen auch mit Köln konkurriert und ein bisschen auch mit Ulm und so weiter. Jeder wollte noch etwas höher bauen und aus dieser Zeit 1877 abgeschlossen, stammt jetzt die heutige Form dieses Doms, die natürlich auch massivst beeinträchtigt wurde dann wieder durch den Zweiten Weltkrieg, durch das Bombardement vom 18. und 22. März 1944.
Wie viel blieb damals stehen vom Dom?
Es ist das Grundgemäuer zwar stehen geblieben, aber das ganze Innere der Kirche wurde zerstört. Und es wurde auch der Turm zu einigen Teilen zerstört. Man hat das dann relativ schnell gesichert, natürlich das Dach sofort und einigermaßen kühl und modern wieder instand gestellt. Wenn man reingeht, ist man vielleicht heute ein bisschen enttäuscht. Das war übrigens schon so in den 1870er Jahren. Der hiesige Pfarrer hat sich gewehrt gegen den Architekten. Es war die Zeit des Kulturkampfs und er war nicht einverstanden. Er hatte in einigem Recht. Aber seither, seit den 1940er Jahren, den späten, hat man doch einiges wieder reinbringen können. Es haben sich übrigens auch die Glocken noch, das Geläute der 1870er Jahre, erhalten. Man hat die weggeschafft vor dem Bombardement auf einen sogenannten Glockenfriedhof und die Glocken dann wieder beziehen können. Also das Geläute, das funktioniert und wird übrigens in Frankfurt mit allen Stadtkirchen wunderbar abgestimmt. Das ist ein sehr, sehr schönes Geläute, etwa viermal im Jahr, das man hier vernehmen kann. Aber man muss sagen, dass dieser Dom von innen vielleicht etwas enttäuscht.
Welche Rolle spielt der Dom heute im Leben von Frankfurt, einst Zentrum der Kaiserkrönungen? Heute, es gibt kein Kaisertum mehr. Der Katholizismus ist in Frankfurt ja auch nicht die tonangebende Konfession. Es sind die Protestanten, sind die Lutheraner, die hier zumindest historisch prägend dann geworden sind. Ja, welche Rolle spielt der Dom heute?
Das ist natürlich die Geschichte, was die Bedeutung des Protestantismus betrifft. Heute sind die Katholiken sicher nicht schwächer hier vertreten. Es war lange Zeit die einzige katholische Kirche auf Stadtgebiet hier in Frankfurt. Aber der Dom ist natürlich ein wichtiges geistiges Zentrum und natürlich auch ein unglaublich kulturelles Zentrum, das eine ganz große Rolle spielt. Und wir dürfen sagen, als Schweizer, auch für uns Schweizer, spielt dieser Dom emotional eine gewisse Rolle, wenn wir uns in der Literatur auskennen.
Stichwort?
Stichwort Heidi von Johanna Spyri. Wir erinnern uns, dass dieses Heidi von seiner Tante vom Oheim weggenommen wird, beziehungsweise vom Großvater, und dann nach Frankfurt geführt wird, in eine Familie des Kaufmanns Sesemann, wo es eben bessere Manieren lernen soll und vor allem eben auch beten lernen soll. Und diese Tante ist in Diensten hier, aber schon bald erfasst dieses Heidi ein ganz schreckliches Heimweh nach den Bergen. Und was tut es in diesem Heimweh? Es erklettert diesen Dom und glaubt, von hier aus die Schweizer Berge sehen zu können. Das gelingt nicht ganz, aber diese Domgeschichte hat natürlich doch einen gewissen Eindruck gemacht auf uns Kinder, wenn wir Heidi gelesen haben. Und es wird auch diskutiert, ob man hier ein Heidi-Denkmal aufstellen soll. Frankfurter sind allerdings zum Teil skeptisch, weil sie sagen, Frankfurt kommt gar nicht so gut weg in diesem Roman. Es ist eben bei Heidi nicht der Sehnsuchtsort, sondern es ist letztlich doch der Ort, wo Heidi wieder weg will.
Aber, und das könnte vielleicht in den heutigen deutschen Kontext passen, Heidi ist einer der bedeutendsten Migrationsromane der Weltliteratur. Und man lernt aus dem Heidi, man holte ein Heidi und man stellte fest, es ist eben ein Mensch, ein Mädchen mit seinen Prägungen, das lieber in den Bergen wohnte als hier in Frankfurt. Und vielleicht ist es heute gar nicht so viel anders, wenn man Migranten aus vielleicht nicht bergigen Gebieten oder einfach aus der ganzen Weltgeschichte holt. Man holt Migranten und stellt fest, es sind da Menschen, die sich hier dann vielleicht auch nicht immer wohlfühlen. Bevor ich abschließe, Christoph, du hast noch eine Bemerkung. Ich hoffe, wir haben kein ganz bedeutendes Kapitel vergessen, dass ich mich da zu Unrecht ins Schlussbild gedrängt habe.
Nein, wir könnten vielleicht noch sagen, dass die Frankfurter in diesem Heidi-Roman durchaus sympathisch wegkommen. Also die Sesemanns und die Großmama sind doch ganz außerordentlich liebenswürdige Menschen, die sich auch den Nöten dieses Heidis annehmen. Auch der Sebastian, der Diener, ist ja durchaus ein menschlicher Typ. Und die etwas eigentümliche bis vielleicht etwas böswillige Fräulein Rottenmeier ist möglicherweise eher der preußische Typus und nicht die typische Frankfurterin.
Also wir sehen auch, die deutsche Willkommenskultur ist im Heidi schon verewigt. Meine Damen und Herren, lieber Christoph, ich danke dir und vielen Dank auch dafür, dass Sie diese etwas froschartige Perspektive hier mit Kamerablick von unten gut hingenommen haben, sich davon nicht haben ablenken lassen. Wir verabschieden uns für heute. Das war die dritte Folge unserer Frankfurter Sommerserie. Aber bleiben Sie dran, wir melden uns alsbald wieder zurück für Sie im Dauereinsatz hier in Frankfurt am Main. Entschuldigung.